Hallo zusammen.
Hallo.
Hallihallo. So, wir können ja noch kurz warten oder leibe die Leute begrüßen und solange mache ich meine nicht fertige Präsentation nicht fertig, aber ich mache immerhin ein PDF draus.
Klingt nach einem Plan. Dann würde ich mal sagen, wir starten mit der Aufnahme, die wir machen. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen an diesem dritten Tag um 19 Uhr zu einem Datenschutz-Jahresrückblick von und mit Alva Freude, Mitarbeiter des LFDI Baden-Württemberg. Wie ich es gerade schon erwähnt habe, wird es eine Aufnahme geben, die nimmt allerdings nicht den Chat und die Teilnehmendenliste auf. Falls ihr nachher in der anschließenden Fragestunde Fragen habt, dann würde ich sagen, und ihr wollt nicht auf der Aufnahme drauf sein, schreibt die Frage einfach in den Chat. Dann lese ich sie vor. Ansonsten dürft ihr die natürlich auch selber nachher persönlich stellen, wenn ihr es wollt. Ganz nach eurem Geschmack. Und dann, ja. Warten wir noch ein paar Sekunden und dann würde ich sagen, der Albert lädt los, sobald seine Präsi live geht.
Ja, ich exportiere hier gerade mal noch ein PDF, in dem viel zu viel Rumgebastel drin ist. Und auch jetzt, ich muss noch mal gucken, was alles angekündigt war. Es ist nicht alles drin, was ich sonst noch so hier gesagt habe. Das kommt halt davon, wenn man zu spät anfängt. Ne? Ja. Gut, die Präsentation habe ich. Lange kann ich ja schon mal fragen, ob ihr mich alle gut hört.
Ich ja.
Sehr schön, gut. So, Konvertierung läuft. Die Präsentation ist vielleicht auch eher gedacht dafür, dass ich nichts vergesse. Auf der anderen Seite, das ist ja ganz hilfreich, irgendwo immer festhalten kann. Aber man sollte halt nicht zu spät damit anfangen. Ja, da ist sie, die Präsentation. Dann grüße ich euch nochmal alle und sage einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Freude. Ich bin beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg tätig. Dort leite ich die Abteilung 5 für technisch-organisatorischen Datenschutz. Und das Thema Rechtsfragen des Internets ist bei uns auch noch angesiedelt. Das kam bei uns noch hinzu. Ja, was machen wir? Wir sind eine von 6 Abteilungen im Haus, beziehungsweise eine von 4 Datenschutzfachabteilungen. Eine Abteilung ist noch für Informationsfreiheit zuständig und eine Abteilung ist für die Hausorga zuständig. Und die restlichen 4 machen eben Datenschutz. Wir machen technische Themen. Das heißt, wir kümmern uns nicht um die Haus-IT mit ein paar Ausnahmen. Wir haben so einen BigBlueButton-Server und noch ein paar andere Sachen, die von uns betrieben werden. Der Mastodon-Server des LFDI, der gehört sicherlich auch in den Jahresrückblick rein. Wir bieten allen württembergischen Behörden, einschließlich Gemeinden, Hochschulen und so weiter, an, dass sie auf unserem Mastodon-Server vue.social ja, einen Account einrichten können und das mitnutzen können. Und der Chef, der Stefan Brink, ist da auch fleißig aktiv immer. Ansonsten machen wir in Datenschutzbewertungen, das heißt, wir machen Prüfungen, wir beraten die anderen Fachabteilungen im Haus in Bezug auf Datenschutz und allerhand, was so an Sachen reinkommt. Was ist das zum Beispiel? ganz häufig ist die Frage, naja, darf ich das, kann ich das, wie komme ich daran? Ja, viele Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, also Unternehmen, Behörden etc., fragen sich, ja, ich will das unbedingt und wie kann ich das machen? Meistens müssen wir die dann ein bisschen bremsen. Da kommt gleich noch ein Beispiel. Die richtige Antwort ist natürlich immer ganz klar und ganz einfach, nämlich die richtige Antwort ist immer, es kommt drauf an. Ja, also es gibt keine, es kommt immer auf die Einzelfälle drauf. Man kann selten Sachen 100% verallgemeinern. Das zieht sich auch durch die Beispiele, die ich jetzt so habe, durch. Zum Beispiel das erste, was sicherlich der ein oder andere spannend hier erwartet, die Diskussion um Luca und die Luca-App. Und da fange ich einfach mal ganz kurz an, wie die Situation Ende 2020, Anfang 2021 war. Wir hatten die Corona-Warn-App, die hatte da, zu diesem Zeitpunkt, darf man auch nicht vergessen, kaum neue Funktionen. Nach dem ersten, ganz viele haben sie installiert, waren viele Nutzer ja und haben sich die Frage gestellt, ja, was soll ich damit? Also alle außer jetzt Nerds und ein bisschen besser informiert waren, haben sich gewundert, da passiert ja gar nichts. Die sind es gewohnt, dass sich irgendwie ihr WhatsApp 5-mal am Tag meldet und so weiter. Und die CBA hat halt gar nichts gemacht, meistens. Zum Glück, weil dann, wenn sie was gemacht hat, war sie rot. Gleichzeitig wurde sie von der Politik als Allheilmittel angesehen. Wie zu erwarten war, ist sie das nicht. Ja? Chef Stefan Brink hat auf Netzpolitik.org schon, wann war es, ich glaube im April, einen Artikel geschrieben, warum das so kein Allheilmittel sein wird und nicht funktionieren wird und dass natürlich der Ruf nach mehr laut werden wird. Da war noch die Diskussion am Laufen, ob wir jetzt ein zentrales oder dezentrales System haben. Zu dem Zeitpunkt, das war noch 2020, wie gesagt, waren auch noch zentrale Systeme im Gespräch, die GPS-Koordinaten aufzeichnen und so weiter. Da wurde einfach viel erwartet. Anfang 2021 war irgendwie klar, diese Erwartungen wurden irgendwie nicht erfüllt. Uns allen war das wahrscheinlich schon von Anfang an klar, wenn man zu hohe Erwartungen hat. Gleichzeitig gab es eben die Situation, dass ab Sommer 2020 schon, wenn jetzt Restaurants offen hatten und andere Veranstaltungen offen hatten, eine Anwesenheitsdokumentation in der Regel zu erstellen war. Das heißt, der Veranstalter musste nachweisen, dass er von allen Teilnehmern Name, Kontaktdaten etc. erhoben hat. Zettelwirtschaft gab es diverse Daten, dass dann auch mal welche netten Jungen dann gerufen wurden, von denen das hätten wir nicht tun dürfen, weil die Daten nicht zu Zwecken verwendet dürfen, natürlich ausschließlich schließlich fürs Gesundheitsamt und so weiter. Es gab diverse selber Apps und auch Apps, die Produkte erleichterten, die kriegen alle an mehreren zum Beispiel, dass sie Nutzer an Google, Facebook und Werbedienstleister gesetzt haben. Sie krankten nicht, alle, die wir sehen hatten, daran, dass sie die Daten unschlüsselt auf den Server verarbeitet haben. Das heißt, der Betreiber der App konnte nachvollziehen, wann wo eingeloggt hat. Keinerlei Überprüfung von Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Ähnlichem. Und in Situation kam dann Luca. In 2021 kam das uns auf den Schreibtisch zu einer Prüfung. Und bei dir, der Stromaussetzer, ich weiß nicht, was an mir? Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Ich stöpsel mal was um und lade diese neu. Das heißt, ich bin in 3 Sekunden wieder. Vielleicht geht es da noch.
So, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, es setzt nicht aus. Jetzt bin ich nicht per WLAN, sondern per Kabel drin. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, einfach sagen. Wundert mich, normalerweise ist das WLAN hier super, aber ihr wisst ja, wie das so ist. Also Luca kam dann im Januar 2021 bei uns auf den Schreibtisch des Sozialministeriums, was ja für die ganzen Corona-Verordnungen und so weiter zuständig ist, war da auf der Suche eben nach entsprechenden für die Anwesenheitsdokumentation. Was haben wir gemacht? Naja, wir haben uns natürlich die üblichen Probleme, die wir in den sonstigen Apps, die wir in dem halben Jahr zuvor so auf dem Radar hatten, uns auch da angeschaut. Also werden die Nutzer an Google, Facebook und andere Werbedienstleister verpetzt, also indem Google Analytics oder Facebook Tracking Pixel genutzt werden und so weiter. Das war zum Glück nicht der Fall. Das wäre schon mal K.O.-Kriterium Nummer 1 gewesen. Dann haben wir uns das ganz grob mit MobSF einmal angeschaut, welche Fehler das System da kritisiert und das dem Hersteller gemeldet. Wir haben geschaut, Drittstaatentransfers stattfinden. Das ist auch nicht der Fall. Bei MobSF kamen ein paar Sachen raus. Es war aber jetzt nichts Wildes. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht ausreicht für eine vollständige Analyse. Das ist natürlich klar. Wir haben geprüft, ob der Anbieter Daten zu eigenen Zwecken verwendet oder verwenden kann. Wir haben geschaut, ob die Transportverschlüsselung okay ist. Da gab es ein paar kleinere Mängel. Das war jetzt aber auch nicht so dramatisch. Und wir haben geprüft, inwieweit eine Verschlüsselung da ist, die dafür sorgt, dass weder der Betreiber die Daten einsehen kann, noch der Veranstalter, sondern ausschließlich das Gesundheitsamt, wenn die Daten angefordert werden. Was wir bei so einer Prüfung üblicherweise nicht prüfen, ist, ob das Geschäftsmodell des Herstellers uns gefällt, ob der Preis angemessen ist, ob uns die Nase vom Hersteller gefällt, ob wie das Ganze, das gehört alles nicht in eine Datenschutzprüfung rein. Ja, in eine Datenschutzprüfung gehört eben die rechtliche und technische Prüfung rein, die an der Stelle eben schauen muss, also wir brauchen eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und so weiter. Da haben dann auch die Juristen bei uns im Haus entsprechend diverse Empfehlungen gegeben. Also es gab diverse rechtliche Hinweise von den Juristen, wie die Papiere aufzusetzen ist, wer ist Verantwortlicher, wer ist Auftragsverarbeiter und so weiter und so weiter. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es prinzipiell einsetzbar ist für den Zweck, und zwar für den Zweck, wenn die Corona-Verordnung verlangt, dass ein Veranstalter personenbezogene Daten erheben muss von den Anwesenden. Also er muss erheben, Bettina Beispiel war von der Uhrzeit bis der Uhrzeit da vorhanden, nicht vorhanden, sondern am Ort, einfach da. Also Restaurants zum Beispiel. Wir waren auch in der Beratung in anderen Bereichen, wo es keine solche Verpflichtung gab, zum Beispiel Polizeidienststellen. Da haben wir abgeraten, das System zu verwenden, weil da eben diverse rechtliche Fragestellen noch offen waren, und außerhalb von einem kleinen Pilotprojekt wurde das nach meinem aktuellen Kenntnisstand auch da nicht eingesetzt. Wir haben die dringende Empfehlung gegeben, Sicherheitsaudits durchzuführen und natürlich den Code zu prüfen, die Verschlüsselung nochmal zu prüfen, weil das mit der begrenzten Zeit, die uns zur Verfügung steht für so eine Prüfung, einfach nur eine oberflächliche Analyse möglich ist. Wir haben gesehen, prinzipiell kann es okay sein. Wir haben auch die Trace-IDs, die geflossen sind, die Markus Mengs zum Beispiel schon nochmal sehr genau dargestellt hat, was da passiert, haben wir auch gesehen, ja, dass da Sachen fließen, und haben auch empfohlen, dem Hersteller da entsprechend das einzuschränken. Das hat dann einige Monate gedauert und dann wurde das auch entsprechend geändert. Wir haben auch empfohlen, dass das Ganze als Open Source veröffentlicht werden soll, was schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt ist, weil wir prinzipiell, naja, also das ist eben keine Datenschutz, sondern nur eine datenschutzrechtliche Frage ganz am Rande, ob Open Source oder proprietäre Software. Ja, das heißt, wir lehnen uns da relativ weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, es ist sollte Open Source sein, aber das kann natürlich das Vertrauen der Nutzenden stärken, und das war eben da die Empfehlung von unserer Seite. Und die Kollegen, die juristisch da tiefer drin sind, die haben zahlreiche rechtliche Hinweise aller Art gegeben, was die ganzen Vertragsgestaltung anbelangt. Das war auch aber allerdings nicht alles. Wir waren ziemlich viel mit Luca beschäftigt, deswegen nimmt das jetzt auch hier einen großen Raum ein. Wir waren im Rahmen der Datenschutzkonferenz, der DSK, das ist das Gremium der unabhängigen Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir nicht eine Datenschutzaufsichtsbehörde haben oder zwei oder sowas, sondern wer weiß es, wie viel es sind in Deutschland. Es sind 18 staatliche und dann kommen noch diverse kirchliche und Rundfunk Aufsichtsbehörden in Anführungsstrichen dazu. Wir haben 18, weil wir haben den Bund und die Länder, das sind aber nur 16. Bayern hat 2 Aufsichtsbehörden, macht also insgesamt 18. Und die sind alle unabhängig. Jeder entscheidet in seinem Zuständigkeitsbereich vollkommen unabhängig von den anderen. Aber im Rahmen der Datenschutzkonferenz versuchen wir uns eben abstimmen. Und das haben wir auch zu Luca gemacht. Es gab mehrere Papiere der DSK dazu. Zu Bayern kann ich gleich was sagen im Chat, ja. Es gab mehrere Papiere der DSK dazu, wo eben das Ganze nochmal bewertet wurde. Und immer vor dem Hintergrund, wir haben eine Verpflichtung für die Erhebung von Anwesenheitsdaten bei Veranstaltungen. Das muss man im Hinterkopf haben, weil dann irgendwann kam ja die Corona-Warn-App, die auch Check-ins erlaubt hat, ich glaube April, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Ende April diesen Jahres, die hat aber eben die Anforderungen, zumindest die damaligen Anforderungen, nicht erfüllt. In der Zwischenzeit ist die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg so geschrieben, auch in einigen anderen Ländern, dass die Corona-Warn-App auch verwendet werden kann, weil die eben auf Anonymität und Eigenverantwortlichkeit setzt, während das vorherrschende System zuvor eben auf Verpflichtung und Rolle durch die Gesundheitsämter gesetzt hat. Die Frage, was macht Bayern denn, dass sie 2 brauchen? Ganz einfach, die haben eine Trennung in den öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich. Der öffentliche Bereich, das sind die Behörden, Schulen, Hochschulen, Ministerien und so weiter. Da haben die eine Aufsichtsbehörde, das ist der LFD in München. Und sie haben das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, das BAI-LDA in Ansbach, das ist um die Ecke von Nürnberg hinten. Und die kümmern sich eben um die Unternehmen, um die freie Wirtschaft und so weiter. Bei den anderen 15 Ländern ist es in einer Behörde zusammengefasst, nur halt in der Regel intern in verschiedenen Abteilungen angesiedelt oder Ähnliches. Ja, also das war einmal, diese Folie wieder doppelt, egal. Das war mal der Hintergrund. Was wir natürlich auch gesehen haben, dass einige nicht so liefen, wie es hätte sein können. Ja. Es ist relativ viel Kritik ausdehnen. Da haben wir viel aneinander geredet. Ich denke, jetzt ist der Ton wieder nicht so. Okay. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt hier. Also, eigentlich sollte die Verbindung hier in Ordnung sein. Ich gucke mal nebenher, ob alles anständig läuft. Ich erzähle mal trotzdem währenddessen ein bisschen weiter. Ja, es gab ziemlich viel Kritik. Vieles hat sich an dem Geschäftsmodell des Unternehmens, des Herstellers, aufgezogen und an dem Preis, den die Länder zu bezahlen waren, da muss man halt sagen, das ist außerhalb dessen, was die Datenschutzaufsicht prüft. Ja, das kann der Rechnungshof vielleicht prüfen, aber da das ist irgendwann vollkommen außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches und da sagt halt die Landesregierung das, was sie will. Und das wird dann halt, das ist dann halt der Maßstab. Und wenn wir Datenschutzverstöße finden, dann können wir da entsprechend aufsetzen, dann können wir da auch im Rahmen unserer Beratung oder im Rahmen der Kontrolle Sachen machen. Aber wie das Geschäftsmodell aussieht, wie was das Land bezahlt etc., das ist außerhalb dessen, was unsere Zuständigkeit betrifft. Also von daher war die Diskussion an dieser Stelle schwierig. Und was auch immer schwierig ist, natürlich kann man von außen bei einer groben Prüfung nie sehen, wie das Unternehmen intern wirklich aufgestellt ist. Ja. Ob das einem gefällt, ob das einem nicht gefällt, ob die Entwicklungsmethoden sauber sind, ob sie nicht sauber sind, welche Vermutungen oder Erkenntnisse man da hat, das bleibt relativ im Wagen. Und das ist auch da schwierig im Rahmen einer solchen Beratung. Das wäre bei einer Zertifizierung etwas anderes, bei einer Datenschutzzertifizierung. Aber wir waren in diesem Fall in einer Beratung des Ministeriums, des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Und Ton ist wieder besser, das ist gut. Ich habe nichts geändert. Also vielleicht liegt es am Wetter und an der Mondphase. Auch das war vielleicht hilft das. Oder eine niedrige Auslösung wählen. Oder nee, das geht hier gerade nicht. Ich mache einfach mal das Video aus. Vielleicht hilft das, weil ich meine, ob ihr mich jetzt da rumhampeln seht oder nicht, ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig interessant, wenn dann der Ton besser ist. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, also es gibt einfach Grenzen halt, wo die Datenschutzaufsichtsbehörden beraten an dieser Stelle. Und das abzugrenzen ist halt schwierig, ja. Und das Geschäftsmodell eines Herstellers gehört halt nicht dazu. Kontrolle des Herstellers ist auch nicht unsere Aufgabe in Baden-Württemberg, sondern ich habe ja gesagt, wir haben 18 Aufsichtsbehörden in Deutschland und der Hersteller sitzt in Berlin und über denen die Aufsicht haben die Kollegen in Berlin. Ich denke, die haben das auch sehr gut gemacht. Die haben sehr viele Punkte bemängelt, haben die denen auch dem Hersteller mitgeteilt und ja, haben da entsprechend im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sachen wahrgenommen. Und das ist halt schwierig, da kann man sich auch von außen sich da einzumischen, ist immer sehr schwierig. Ihr kennt vielleicht auch die Videos aus dem Ausschuss, aus dem Digitalisierungs- und Datenschutzausschuss in Berlin. Da gab es ja auch einige Punkte. Wir sind auch im stetigen Austausch mit den dortigen Kollegen gewesen zu dem Punkt. Die Papiere der Datenschutzkonferenz wurden unter Federführung von Berlin auch erstellt und so weiter. Also da ist sehr viel noch passiert, abseits dessen, was man so gesehen hat. Gut, ich würde das Luca-Thema, damit das jetzt nicht vollkommen hier die Zeit sprengt, ein bisschen beenden. Und wir können ja vielleicht nachher, wenn ihr noch Fragen habt, nochmal darauf zurückkommen. Ich würde noch auf ein anderes, sehr großes Thema, was uns beschäftigt hat, eingehen. Das war teilweise parallel dazu auch. Das war Microsoft 365 an Schulen. Das Kultusministerium in Baden-Württemberg wollte nicht nur irgendwie in dieses komische Internet an die Schulen bringen. Naja, es gab schon so ein bisschen, aber sie wollten eine digitale Bildungsplattform für alle machen. Das hatten sie schon mal versemmelt. Dann wollten sie es neu machen, aber neu machen wollten sie eben so, dass Microsoft 365 ein wesentlicher Bestandteil dessen ist. Und in diesem Bereich kam der LFDI wieder ins Spiel. Wir waren auch hier im Rahmen der Beratung, nicht im Rahmen einer Kontrolle mit dabei. Und ja, also wir haben uns mehrere Sachen angeschaut. Wir haben uns viel angeschaut, ob die Datenschutzfolgenabschätzungen, die das Ministerium hat durchführen lassen, ob die Abhilfemaßnahmen zur Minimierung des Risikos, die dort drin stehen, ob die tatsächlich umgesetzt wurden und ausreichend sind. Wir haben uns angeschaut, welche Verarbeitungen der personenbezogener Daten abseits der Nutzer gewünschten denn überhaupt stattfinden in Stichproben, weil das natürlich alles ein sehr umfangreiches Gesamtwerk ist, sodass man auch da ja, Schwierigkeiten hat, entsprechend eine Vollerfassung zu machen. Wir haben uns angeschaut, ob der Funktionsumfang ausreichend ist und den Erwartungen der Lehrkräfte entspricht. Das nur so am Rande, aber das spielt natürlich ein Stück weit eine Rolle, weil wenn es jetzt irgendwie nur ein Bruchteil von dem könnte, was es können soll, dann ist es schwierig. Und in diesem Kontext kommt dazu, das Ministerium hat diverse Funktionen deaktiviert, die datenschutzrechtlich problematisch waren. Und da war eben die Prüfung, wie dringend wären diese Funktionen denn für die Lehrer gewesen. Und wir haben geschaut, ob die als deaktiviert geltenden Verarbeitungen auch deaktiviert sind. Wir haben geschaut, ob Microsoft Möglichkeiten hat, auf die Daten zuzugreifen oder ob eine Verschlüsselung stattfindet, die das verhindert. Und in all dem kamen wir zu einem Ergebnis, dass wir dem Ministerium abgeraten haben, Microsoft 365 im Rahmen der digitalen Bildungsplattform einzusetzen. Unter anderem, weil zahlreiche Herausforderungen noch bestanden beim Einsatz bei Schülern, denn wir haben ausschließlich den Einsatz durch Lehrkräfte geprüft, nicht durch Schülerinnen und Schüler. Das war noch nicht im Fokus vom Ministerium. Die wollten erstmal nur die Lehrer drin haben. Aber klar war natürlich, dass irgendwann die Schüler auch kommen. Wir haben teilweise fehlende Rechtsgrundlagen gesehen, vor allen Dingen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Microsoft zu eigenen Zwecken durchführt. Und es gab ganz große Fragen bei der Transparenz. Also wir hatten zum Beispiel keine vollständige Übersicht über alle Verarbeitungen personenbezogener Daten. Und das verlangt eben die DSGVO und war eben dem Ministerium und Microsoft nicht möglich, uns das mitzuteilen, was da alles passiert. Dazu muss man sagen, wir waren in sehr intensivem Austausch mit Microsoft bis auf Ebene der Geschäftsleitung in Deutschland und haben da ja sehr viel Zeit investiert. Und zusammen mit dem Ministerium, mit deren Dienstleistern und mit Microsoft haben wir es eben nicht geschafft, hier die Fragezeichen auszublenden. Deswegen war die Empfehlung eben, dass wir abgeraten haben vom Einsatz an Schulen. Und das hat dann auch die neue Landesregierung und die neue Ministerin dann entsprechend diese Beratung so angenommen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine relativ umfangreiche technische Analyse gemacht. Wir haben dabei festgestellt, dass Konfigurationen, so wie sie das Kultusministerium mit den beteiligten Dienstleistern in Auftrag gegeben hat, über 500 verschiedene Server in unserem Prüfungszeitraum kontaktiert hatte, dass sehr detaillierte Telemetrie- und Diagnosedaten an Microsoft gingen, zum Beispiel jede Pfeiltaste, die man in einem Word-Dokument drückt, wurde übermittelt. Dazu muss man sagen, das Ministerium hatte sich dazu entschieden, ausschließlich die Office Online-Version, also die Variante, die im Browser läuft, zu betrachten. Und selbstverständlich muss natürlich dafür für jede Nutzerinteraktion müssen Daten zu den Tenant, wie Mike das nennt, also der virtuelle Schiene sozusagen, in dem die Anwendung läuft, übermittelt. Aber Telemetrie- und Diagnosedaten, die übermittelt wurden, zusätzlich direkt an Microsoft in die USA übermittelt, also nicht in den Online-Dokumenten bearbeiten, sondern zusätzlich an Microsoft und dort eigene Zwecke des Microsoft verarbeitet. Hätte deaktivieren sollen, das aber nicht. Ton ist wieder Medium. Tja, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun soll. Ich könnte vermuten, dass vielleicht der Server auch überlastet ist oder so. Ich weiß nicht, wie viel gerade los ist. Da habe ich jetzt keinen Einblick. Ich ignoriere es und mache es weiter, ganz genau. Das Ganze sorgt eben dafür, dass es schwer ist für Verantwortliche. Verantwortlich ist ein Fachbegriff aus der DSGVO, kann ich gleich nochmal erklären, der Rechenschaftspflicht aus Artikel 5 Absatz 2 der DSGVO nachzukommen. Hier ist eine Übersicht, das findet man auch in den Dokumenten, die bei Frag den Staat veröffentlicht sind. Da ist unsere gesamte Bewertung mit leichten Schwärzungen vom Kultusministerium irgendwann veröffentlicht worden. Hier sieht man einfach, was ist. Da sehen wir zum Beispiel so Sachen, dass zum Beispiel Zugriffe auf login.net stattfinden, noch nirgendwo in den Dokumenten erwähnt war. Und zu vielen, vielen, vielen anderen Hosts und die größten Teils halt einfach nicht in der Dokumentation genannt wurden. Ja, und hier auf der rechten Seite sehen wir einige der Telemetriedatenereignisse. Das Ganze zu messen hat uns natürlich relativ leicht gemacht, dass nur die Browserversion verwendet wurde, weil da kann man ganz simpel mit Mittenproxy sich dazwischen hängen und den Browser eben sagen, dass das Zertifikat akzeptieren soll. Und so sind die Messungen dann entsprechend zustande gekommen und dann im Nachgang ausgewertet worden. Also wir kamen dann dazu, dass zu dem Ergebnis, dass der Verantwortliche, und der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist derjenige, der über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt. Das ist in Artikel 4 Nummer 7 DSGVO normiert, der Begriff, dass der Verantwortliche, und der ist in der Regel die Schule, nicht das Ministerium und nicht der Systemadministrator oder sonst was, sondern das ist die Schule, vertreten durch den Schulleiter, dass die eben nicht in der Lage sind, ihre Rechenschaftspflicht nachzukommen und dass sie nicht ausreichend Kontrolle über die Datenflüsse, die dort geschehen, haben. Das Thema Drittstaatentransfer hat in diesem Kontext übrigens zwar auch eine Rolle, aber eine relativ geringe gespielt, ist es auch da. Und ja, die große Frage, die alle immer wissen wollen, kann Microsoft 365 datenschutzkonform eingesetzt werden? Für Schulen und in der gegebenen Konfiguration haben wir gesagt, nein, es kann datenschutzkonform nicht eingesetzt werden. Andere Konfigurationen sind theoretisch denkbar und die richtige Antwort ist immer, es kommt drauf an. Und das müsste man sich dann halt im Einzelfall jeweils anschauen. Also wichtig ist eben, dass die grundlegenden Voraussetzungen aus Artikel 5 DSGVO eingehalten werden. Das heißt, wir brauchen, die Datenverarbeitung muss rechtmäßig sein und für die betroffenen Personen nachvollziehbar. Sie darf nur für festgelegte und eindeutige und legitime Zwecke stattfinden. Sie muss angemessen sein und auf das notwendige Maß beschränkt sein. Also das ist zum Beispiel hier schon mal die Frage, ob das eingehalten wird, weil eben nicht alle Zwecke bekannt sind, für die Microsoft die Daten auch für seine eigenen Zwecke verarbeitet. Und auch das Beschränken aufs notwendige Maß, ja, das war auch eine große Frage. Die Richtigkeit, dafür ist die Schule verantwortlich, da gehen wir aus, dass es damit eingehalten werden kann, die angemessene Sicherheit wahrscheinlich auch und die Speicherdauer vermutlich auch. Kann man einstellen, zumindest teilweise. Das ist zumindest eine Hürde, die man nehmen kann. Und das Wichtige ist eben, dass der Verantwortliche für die Einhaltung dieser Sachen, dass er die nachweisen muss. Und das muss der Verantwortliche tun. Und wir haben eben nicht gesehen, dass die Schulen in der Lage sind, das nachweisen zu können. Wenn wir es nicht geschafft haben, zusammen mit dem Kultusministerium, zusammen mit den beteiligten Dienstleistern und zusammen mit Microsoft, wie soll es dann die einzelne Schule schaffen? Eine Zwischenfrage. Hat der LFDI Bavü eine Hausmeinung zur Rechtsgrundlage der Nutzung, Auftragsverarbeitung oder gemeinsame Verantwortung? Wir sind in diesem Falle tatsächlich davon ausgegangen, dass Microsoft Auftragsverarbeiter ist und der Weisung unterliegt. Ein Auftragsverarbeiter unterliegt immer dem Weisungsrecht des Verantwortlichen und muss das machen, was der Verantwortliche macht. Ist das realistisch? Ja, das muss halt in den Verträgen entsprechend geregelt sein und sich dann auch in dem, was tatsächlich passiert, widerspiegeln. Wir haben eben gefunden, dass zwar alle Telemetrie- und Diagnosedaten hätten aktiviert sein sollen, wie ich dargestellt habe, aber sie noch sehr stark erhoben wurden, sodass man hier sich die Frage stellen kann, auf welcher Rechtsgrundlage das geschieht und ob das überhaupt im Rahmen der Auftragsverarbeitung geschieht. Das war eben ein Grund auch, die Empfehlung, also dass die Empfehlung so entsprechend ausgefallen ist. Okay. Ein wichtiger Punkt, und der ist sicherlich für einen oder anderen hier auch interessant und der wird gerne vergessen. Wenn man Microsoft 365 nutzt, speichert der Anbieter und verarbeitet alle E-Mails auf seinen Servern. Im Klartext, es sind Kommunikationsdaten. Und da gibt es natürlich diverse US-Gesetze, die den Zugriff darauf regeln. Das geht über den Cloud Act hinaus. Da gibt es FISA Section 702 und so weiter. Also das muss man sich einfach im Klaren sein, wenn man einen Anbieter nimmt, der entsprechend den US-Gesetzen unterliegt, ja, dass dort E-Mails, die nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind, vom Anbieter eingesehen werden können und das natürlich dann auch den ausländischen Geheimdiensten ermöglicht wird. Dann haben wir natürlich noch diverse Herausforderungen im Beschäftigtendatenschutz, Leistungskontrolle. Also Microsoft 365 bietet dafür sehr viele Funktionen, die in Europa zumindest sehr schwierig einzuhalten sind. Hier sieht man einen Nutzungsbericht, der jetzt anonymisiert ist, weil es nur aggregierte Daten enthält. Das wäre also wahrscheinlich möglich. Da kommt noch drauf an, was da die Rohdaten dafür sind, inwieweit die gespeichert werden. Aber das ist nochmal was anderes, als wenn tatsächlich sehr individuelle Daten verarbeitet werden. Und ein Punkt ist, dass man natürlich auch mit den Office-Programmen in einer lokalen Installation arbeiten kann. Dann hat man das Ganze in einer einfacheren Kontrolle. Man kann zum Beispiel die Telemetrie- und Diagnosedaten sperren und man kann sich überlegen, welche Dienste man nutzt. Aber eins sollte man ganz stark beachten, das ist auch öffentlich bekannt, schon länger, das haben nicht wir als Erste entdeckt, aber waren trotzdem erstaunt, als wir es gesehen haben, weil wir wussten es vorher auch nicht auswendig. Wenn man die Outlook iOS oder Android-App nutzt, gehen alle Daten stets über Microsoft-Server und liegen da naturgemäß im Klartext vor. Und auch die Passwörter werden bei Microsoft im Klartext gespeichert. Wenn ich einen eigenen Mail-Server nehme, also nicht Microsoft 365, sondern ich habe einen eigenen IMAP oder Exchange-Server und ich nutze Outlook für iOS oder Android, dann geht die Kommunikation über Microsoft-Server, was unter Umständen zumindest problematisch sein kann. Also das muss man sich einfach bewusst sein, was dort passiert. Oder wenn man natürlich Microsoft 365 nutzt und noch den Joule Exchange mit einbindet oder Ähnliches. Wir haben eben festgestellt, dass hier entsprechend die Kommunikation über die Microsoft-Server geht. Das ist ein Ausschnitt aus dem Dokument in unserer Bewertung, was man auch bei Frag den Staat sehen kann. Um das jetzt nicht in die Länge zu ziehen, gehe ich jetzt da mal nicht tiefer drauf ein. Hier sieht man halt, dass der Login von Microsoft IPs stattfindet. Ein weiteres Thema. Ich mache es jetzt mal ein bisschen schnell, auch angesichts der Zeit, damit wir vielleicht auch noch ein bisschen zum Reden kommen. Wir haben eine Handreichung zu Videokonferenzsystemen rausgebracht im Oktober diesen Jahres, weil auch da immer die Frage aufkam, kann ich oder jenes nutzen? Das Ding besteht aus einem großen Text mit einer juristischen Bewertung und einer Tabelle mit technischen Infos, wo einfach verschiedene Fragestellungen gesucht wurden, zum Beispiel, ob Ende-zu-Ende-Lösung vorhanden ist, Selbsthosten, ob Anbieter die Daten, die personenbezogenen unter eigenen Zwecken verarbeitet und so fort. Und mal ganz die Schnelldurchgang, das braucht ihr gar nicht so genau erklären. Aber wir haben vielleicht unter Metadaten, welche Fallen, wie lange werden die gespeichert? Das Stichwort Vorratsdatenspeicherung kann man schon sagen. Ja, das, was hier Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof aufgehoben haben, machen hier die Anbieter eben teilweise zu eigenen Zwecken und in sehr langen Zeitraum, 3 Jahre, 7 Jahre und so weiter, wird teilweise protokolliert, wer wann mit wem kommuniziert hat. Vertraulichkeit der Inhalte, werden Sachen an Dritte weitergegeben, das waren mit dabei in der Prüfung, Diagnosedaten, Telemetriedaten und so weiter. Wenn Anbieter Daten zu eigenen Zwecken verarbeitet, dann gibt es insbesondere bei öffentlichen Stellen, also bei Behörden, Probleme, das rechtskonform einzusetzen, weil da eben keine Rechtsgrundlage dafür da ist, das zu übermitteln. Das steht auch im Text drin. Ich mache es, wie gesagt, ein bisschen schnell, damit wir auch jetzt in die Diskussion kommen können. Wir haben die Cloud-Dienste und wir haben die Sachen, die lokal on-prem installiert werden können. On-prem ist eigentlich nur noch die Open-Source-Systeme, BigBlueButton und Jitsi, möglich. Zoom bietet zwar an, dass man on-prem eine Art Gateway für Audio und Video machen kann, aber die kompletten Metadaten und die kompletten Meeting-Informationen gehen immer über Zoom-Server. Neben den Open-Source-Varianten ist noch AlphaView relativ positiv hervorgestochen. Das ist ein Anbieter aus Karlsruhe, die laut der juristischen Analyse eine vorbildliche Datenschutzhinweise und so weiter hatten. Ansonsten, ich mache jetzt mal hier schnell, das ist noch diverser Kleinkram. Bei Teams kommt dann wieder dieses Bild, das hatte ich vorhin schon mal. Und ob man das dann verwenden kann, das System, das kommt, da ist die richtige Antwort wieder, es kommt drauf an, ja, weil natürlich ganz viele Randbedingungen dann geprüft werden müssen. Das richtige Fenster hier. Genau, also ob man es denn tatsächlich dann nutzen kann, kommt darauf an, wie sensibel sind die Daten, bin ich eine öffentliche Stelle, bin ich eine private Stelle, mache ich zusätzliche Maßnahmen, indem ich zum Beispiel am Proxy, an der Firewall bestimmte Daten blockiere, etc., weiter und so fort. Grundsätzlich empfehle ich, Sachen möglichst selbst zu betreiben oder soweit das geht oder entsprechend Dienstleister zu wählen, die vertrauenswürdig sind an dieser Stelle und die Daten nicht zu eigenen Zwecken verwenden. So, jetzt habe ich mir hier, ich habe noch ein paar andere Punkte, glaube ich, die noch in der Vorankündigung waren. Jetzt schaue ich mal gleich rein, für die ich es nicht mehr geschafft habe, irgendwelche Folien zu basteln. Ja, Pandemie, Stichwort Pandemie ist gut. Wir hatten sehr viele Probleme mit Testzentren. Dazu muss man sagen, nach Artikel 33 DSGVO sind Verantwortliche verpflichtet, uns eine Datenpannenmeldung zu machen, wenn Daten in falsche Hände gekommen sind oder Ähnliches. Und das kam in dem Text mehrfach vor. Wir hatten Testzentren, die haben Zehntausende an Daten halbwegs offen im Netz stehen gehabt oder ihre API-Keys für ihren E-Mail-Dienstleister waren online. Das sind so typische Fehler und dann konnten wir eben mal eben 90.000 oder 70.000 Testergebnisse runterladen, weil über ihren E-Mail-Diensteanbieter eben alles noch archiviert war. Ganz typischer Fall ist auch, dass erratbare URLs für den Download von Testergebnissen, indem einfach hinten, ihr kennt das, eine Zahl hochgezählt wird, manchmal vielleicht noch Base64 kodiert, super Schutz, ja, das hilft natürlich wahnsinnig viel. Also das sind Standardsachen. Als Passwort wird das Geburtsdatum der betroffenen Person, also der getesteten Person verwendet. Ja, das kann ich ja schon fast manuell durchprobieren. Und wenn ich es maschinell durchprobiere, bin ich in ein paar Sekunden durch. Und, da waren sehr viele interessante Punkte dabei. Da werden uns auch im nächsten Jahr noch Sachen beschäftigen. Testzentren, die Daten an Google weitergeben und so weiter, sind da auch dabei, indem sie Google Analytics nutzen. Da das Thema Cookies und Tracking kam am Ende des Jahres mal auf. Es gibt seit dem 1.12.2021 ein neues Gesetz, das TTDSG, das Teledienste und Telekommunikationsdatenschutzgesetz. Das macht in Paragraph 25 eine überfällige Regelung, nämlich Umsetzung der Cookie-Richtlinie aus der Privacy-Richtlinie, Cookie-Richtlinie, davon die Umsetzung in deutsches Recht. Und letztendlich besagt das, wenn ein Diensteanbieter Informationen auf einem Endgerät ablegen möchte oder auslesen möchte, dann braucht er die Einwilligung der betroffenen Person. Und außer dieses Ablegen, Auslesen ist zwingend notwendig, um einen von dieser Person angeforderten Dienst zu erbringen. Und das ist eben sehr selten der Fall, dass das wirklich erforderlich ist. Daher ist die Einwilligung notwendig. Ihr kennt das in den ganzen Cookie-Bannern. Diese Cookie-Banner gab es auch schon vor dem 1.12. Das ist jetzt eine ziemlich rechtlich wilde Geschichte mit Bundesgerichtshof und so weiter. Brauche ich jetzt nicht tief darauf eingehen. Aber nur so viel, was die Cookie-Banner in der Regel vergessen, ist, dass sie die DSGVO ein bisschen stiefmütterlich behandeln, sondern sie erzählen nur häufig, also sie setzen Cookies, aber vergessen darzulegen, für welche Verarbeitung personenbezogener Daten denn da in Frage kommen und so weiter. Also dieses Thema wird uns noch sehr beschäftigen. Und es gibt eine Orientierungshilfe von der Datenschutzkonferenz, irgendwie vor ein paar Tagen wurde die veröffentlicht, findet man auf der DSK-Webseite für diesen Bereich. Wir werden noch unsere Tracking-FAQ überarbeiten und da nochmal deutlicher machen, was denn so die üblichen Standardfehler sind bei den Cookie-Bannern. Also zum Beispiel allein schon die Begrüßung mit der Überschrift "Wir schützen Ihre Privatsphäre" ist, weil es halt einfach nicht stimmt, nicht rechtskonform nach unserer Auffassung, ja, weil es eben darum geht, die Einwilligung einzuholen, Daten an Dritte weiterzugeben. Also das wird uns auch im nächsten Jahr noch ziemlich viel beschäftigen. Angesichts der Zeit mache ich nur noch ganz kurz. Wir haben bestimmt immer Jobs beim LFDI für Techniker, Juristen und Ähnliches. Aktuell ist, glaube ich, jetzt nichts frei, aber wenn da jemand sich dafür interessiert, kann er sich gerne an mich wenden und dann kann man mal schauen, wann das nächste Mal wieder frei ist. Und ich würde dann schon in die Frage- und Diskussionsrunde kommen, außer ich gucke nochmal, habe ich noch was vergessen, was ich sonst noch so erzählen wollte. Das war mal das Wichtigste. Wir haben natürlich immer noch ganz viele weitere Themen. Die Exchange-Sicherheitslücke im Hafnium war natürlich auch ein großes Thema. Also da sind viele Sachen, die uns dann immer noch im Tagesgeschäft beschäftigen. Okay, das mal so als Schnelldurchgang von meiner Seite. Habt ihr schon Fragen? Ansonsten kann ich natürlich auch noch einen anderen Quatsch erzählen.
Moin, ich war jetzt nicht ganz von Anfang an dabei. Hattest du was zu Messengern gesagt? Irgendwie gibt es ja zwei, die sind jetzt mal freigegeben für die Verwaltung zumindest. Also ich bin jetzt eher so in der Landesverwaltung. Aber da gibt es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten oder es müsste überhaupt erstmal eingesetzt werden.
Also zu Messengern habe ich jetzt nichts gesagt. Ich weiß, dass die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg hat wohl eine Matrix-Instanz, wenn ich das richtig im Kopf habe, was wir sehr begrüßen. Ansonsten hat das Kultusministerium ThremaWork beschafft für alle Lehrer. Da waren wir in der Beratung auch angefragt. Da hatten wir schon letztes Jahr Sachen gesagt und auch noch mal ein paar Punkte im Auftragsverarbeitungsvertrag und so weiter beraten. Das sind die Sachen, die mir jetzt so einfallen. Natürlich zu Messenger, natürlich WhatsApp ist problematisch und so weiter und so fort. Dann auch da Facebook kommt nach meinem aktuellen Stand, das ich ja auch immer geteilt werden und das doch sehr problematisch ist. War das quasi das Wort auf die Frage?
ja, passt, danke. Genau, ja, das sind so Signal und Threema sind das, was in der Landesverwaltung irgendwie offiziell wohl gehen, nachdem ihr das geprüft habt oder so. Und das war's, ja.
Also das wäre mir jetzt tatsächlich neu. Also Threema haben wir eben halt geprüft für die Schulen, die Variante ThremaWork dort. Signal haben wir tatsächlich nicht geprüft. Wir haben bei Signal tatsächlich, also technisch habe ich keine Bedenken oder wenig Bedenken, aber rechtlich haben wir einige Schwierigkeiten, weil kein Auftragsverarbeitungsvertrag möglich ist und so weiter und so fort. Müsste man sich nochmal gucken, ob sich nach 1.12. irgendwas geändert hat. Aber es gibt nach meinem Kenntnisstand keine Empfehlung für die Landesverwaltung in Bezug auf Signal. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, jetzt privat keine Bedenken hätte.
Ja, da kam tatsächlich offiziell mal ein Schreiben und da standen diese zwei Sachen halt explizit drin. Ja, und alles gut, andere
also, ging
halt
nicht. Also sagen wir es mal so, das ist vielleicht auch für alle Zuhörer ein interessanter Punkt. Wenn also der Verantwortliche letztendlich entscheidet in eigener Verantwortung, welche Produkte er einsetzt und ist auch dafür verantwortlich. Es gibt keine Pflicht, irgendwie den LFDI anzufragen. Ja, es ist halt sinnvoll, nachzufragen, kann ich das so machen? Aber es gibt keine Pflicht dafür. Von daher, es kann natürlich sein, dass irgendjemand in der Landesverwaltung das geprüft hat, wie tief auch immer, wie gut auch immer, und das dann gesagt hat, jo, geht. Aber also nach meinem Kenntnisstand gibt es in Bezug auf Signal keine, zumindest keine technische Prüfung. Es könnte theoretisch sein, dass die Kollegen aus der Abteilung 2, die für öffentliche Stellen zuständig sind, dass die rechtlich was geprüft haben, kann ich mir aber auch nicht vorstellen an dieser Stelle. Also zumindest technisch haben wir da keine tiefere Prüfung gemacht.
War da nicht sogar der QCATS bei euch?
Der QCATS ist immer noch bei uns.
Genau. Ja, der ist ja noch ziemlich tief drin und quasi expertisch von sich aus schon. Ich glaube, das hat er vielleicht ja schon privat gemacht, die ganze Recherche oder viele der Recherchen.
Genau, Mike Kuketz ist bei uns in der Abteilung, ist da tätig, hat auch zum Thema Messenger, hat auch Vorträge gemacht. Wir haben jetzt das Bildungszentrum BDIP, da hat er einen Vortrag zum Thema Messenger gemacht. Und genau, aber wie gesagt, mir ist jetzt nicht bekannt, dass da eine Analyse für die Landesverwaltung oder eine Empfehlung ausgesprochen worden wäre. Mit Signal hätte ich jetzt erstmal keine Bauchschmerzen. Also keine größeren. Telefonnummer ist noch ein bisschen so ein Punkt, der mir nicht so ganz gefällt. Aber rechtlich dürfte es wegen der ganzen Vertragsgeschichte ein bisschen schwierig sein. Das muss man leider an der Stelle sagen. Und ich würde mir an dieser Stelle tatsächlich wünschen, dass wir einen Landesdienstleister, den wir ja mit der BitBW haben, dass wir dort jemanden haben, der in der Lage ist, solche Dienste selbst zu betreiben, in der Lage und willens, also dass dort genügend technisch versiertes Personal vorhanden ist, die zum Beispiel Matrix-Server betreiben können. Dafür ist in meinen Augen so ein Landesdienstleister eigentlich da. Und ja, das hoffe ich.
Keine Chance.
Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Bereich du kommst, ja. Ich habe ein bisschen Hoffnung, aber...
Wir haben auch Windows 7 und werden demnächst mal migriert. Das geht seit 5 Jahren so. Und die zuständigen Leute in der BitBW wechseln alle 3 Monate und dann hat wieder keine Ahnung, was eigentlich gemacht werden soll. So sieht das aus. Das ist das, was bei der BitBW so passiert. Die Leute werden ja auch nicht bezahlt. Ist ja auch völlig logisch, dass da keiner ist. Ja, die kriegen E10. Ja, kriegst du dafür. Ne?
Das ist natürlich die Schwierigkeit, auch mit einer Schwierigkeit, mit der wir zu kämpfen haben. Wir haben in der Regel Stellen, die gehen A13 bis A15, wenn es Verbeamtung möglich ist, ansonsten eben E13. Und auch da ist es schon schwierig, gute Leute zu finden. Ja. Also ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber insgesamt in der öffentlichen Verwaltung ganz viele Sachen dauern lange. Ja, das muss man an vielen Stellen sehen, im gesamten Datenschutzbereich, die ganzen Prüfungen und eine Anordnung rauszuhauen, dauert lange, weil das natürlich alles sicher sein muss und sollte. Wenn wir jetzt hier irgendwie jemanden anweisen, eine bestimmte Verarbeitung zu unterlassen, dann muss das natürlich sauber geprüft sein. Und da reicht es eben nicht so aus, dass ich mal kurz 5 Minuten draufschaue und sage, nö, so geht es nicht, sondern das muss dann sauber begründet sein. Und das kostet eben Zeit. Ja, das ist einfach die Schwierigkeit. Und an anderer Stelle kostet es eben auch Zeit. BitBW, ja, hohe Fluktuation, habe ich auch schon gehört. Müssen wir mal schauen, wie das da weitergeht. Wie gesagt, die Cybersicherheitsagentur hat wohl Matrix als, soweit ich das gehört habe, zumindest als internen Kommunikation, als Messenger-Dienst. Ansonsten bestimmt läuft vieles über WhatsApp, ja, was nicht schön ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ohne Kamera war der Ton besser. Okay, dann mache ich einfach die Kamera wieder aus. Das sehe ich gerade. So, jetzt, ich gucke gerade mal hier in die Fragen rein. Habt ihr jetzt Learning auch geprüft und beraten? Ja, haben wir. Wir waren auch teilweise im Ausschreibungsverfahren beteiligt. Leider nur teilweise. Und es gibt auch eine Empfehlung unsererseits zu It's Learning. Inwieweit die jetzt aktuell öffentlich ist, weiß ich auswendig ehrlich gesagt nicht. Aber da ist von uns was da. Ja, ich denke, so viel kann ich aktuell dazu sagen. Ansonsten waren da vor allen Dingen die Kollegen aus Abteilung 3 beschäftigt, die sich um Schulen kümmern. Wir in Abteilung 5 waren auch ein bisschen mit dabei. Ja, das ist so grob der Stand. Das ist jetzt ein bisschen verklausuliert, ja. Aber ich weiß jetzt gerade nicht wirklich auswendig, welche Dokumente da schon öffentlich sind und noch welche noch nicht. So, hier die Selbsthilfegruppe für verwaltungsnahe Menschen. Okay, ja. Wann ist der Termin? Ach so, jetzt hier ist schon offline. Na gut. 21 Uhr, sehr gut, okay. So, wenn ich eine Anfrage nach Artikel 15 stelle und eine Kopie meiner Daten anfordere, ist hier eine Frage, bekomme eine Antwort, deren Vollständigkeit ich anzweifle. Welche weiteren Möglichkeiten habe ich? Ja, da war in der aktuellen CT auch ein Thema, auch sowas zum Thema Auto, Daten, die in Autos verarbeitet werden. Welche Möglichkeiten hat man? Also zum einen hat man natürlich die Möglichkeit, den Verantwortlichen nochmal zu treten. Man hat die Möglichkeit, den Verantwortlichen zu verklagen. Ja, oder man hat die Möglichkeit, zur Datenschutzaufsichtsbehörde zu gehen und dort eine Beschwerde einzureichen. Nach Artikel 77 DSGVO hat jeder das Recht, Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. Und kann sich dann eben auch darüber beschweren, dass er eine unzureichende Antwort nach Artikel 15 bekommen hat. Ganz einfaches Beispiel, wenn ihr eine Webseite seht, auf der Google Analytics eingesetzt wird, dann habt ihr das Recht zu erfahren, welche Daten dort verarbeitet und gespeichert werden, auch wenn die von Google verarbeitet werden. Und dann könnt ihr eben beim Webseitenbetreiber anfragen, zu dieser und jener Cookie-ID will ich alle Daten haben. Die muss er dann entsprechend rausgeben. Wenn er das nicht kann, hat er ein Problem. Und die meisten werden das nicht können, deswegen haben die meisten ein Problem. Ja. Auch da gilt halt wieder, die Mühlen mahlen insgesamt langsam. Die Datenschutzbehörden haben halt keine 1000 Leute Personal pro Behörde und können dann jeder Sache so nachgehen, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Aber das muss beauskunftet werden an dieser Stelle. Und ansonsten stehen eben alle Möglichkeiten offen. Also wie gesagt, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde oder auch Klage gegen den Verantwortlichen. Man kann auch Schadensersatz nach Artikel, ich glaube 82 oder war es 84, DSGVO. 82 ist, glaube ich, das Bußgeld und 84 der Schadensersatz. Kann man machen, so dass vielleicht das ja mal irgendwann zu einem Geschäftsmodell baut und sich dann das oder ändern an dieser Stelle. Und wenn es um Fahrzeug geht, ja, aber es, also man, also die Möglichkeit an dieser Stelle ist natürlich nur die, die da auskunftet werden, die auch wirklich da sind. Und ein muss darüber informiert werden, welche Daten erhoben, verarbeitet, weitergegeben werden, etc. an wen. Und zum anderen, was vorhanden ist. Und hier sind sicherlich viele Verantwortliche nicht darauf vorbereitet oder wollen gar nicht herausgeben, welche Daten denn wirklich da sind. Und da wird irgendwann mal das Ganze vom Europäischen Gerichtshof landen und dann wird es da eine Entscheidung geben. Das dauert halt, das muss man leider so sagen. Ja, wenn man sich anschaut, dass der Fall Wirtschaftsakademie mit Facebook-Seiten, dass der erst jetzt vor ein paar Wochen letztinstanzlich dann wirklich entschieden wurde. Der Europäische Gerichtshof hat schon vor ein paar Jahren entschieden. Dann wird es zurückverwiesen an die Instanzgerichte in Deutschland. Dann geht es da ein paar Mal hin und her und die endgültige Entscheidung ist jetzt vor ein paar Wochen gefallen. Ich glaube, es liegen noch nicht mal die schriftlichen Entscheidungsgründe vor. Also das hat über 10 Jahre gedauert. Wie sind denn die ganzen Kameradaten zu bewerten, ist die nächste Frage aus dem Chat, die Tesla aufnimmt, für Fahrer aufzeichnet, aber vor allem auch nach USA sendet. Ja, also die große Frage, die man sich erstmal bei einer Prüfung stellt an dieser Stelle ist, was ist die Rechtsgrundlage und was ist der Zweck? Ja. Welche Rechtsgrundlage kommt in Frage für die ganzen Kameradaten? Und da kann man, ja, kann man Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A bis F schauen, was da in Frage kommt. Da kommt nicht so wirklich viel in Frage. Die Einwilligung der betroffenen Person, naja, dazu müsste ich ja jeden anderen Autofahrer, dessen Nummernschild meine Kamera aufnimmt, wenn ich einen Tesla hätte. Oder jeden Passanten um Einwilligung bitten und ihn darüber informieren, was mit den Daten passiert. Also vergessen. B ist die Vertragserfüllung. Können wir auch vergessen, weil mit diesen Personen gibt es keinen Vertrag. C ist eine rechtliche Verpflichtung. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, diese Daten aufzunehmen. D ist etwas, was für die betroffene Person zur Erhaltung von Leib und Leben erforderlich ist. Das ist auch nicht der Fall. E ist nur für Behörden, so eine Abwägungsklausel für deren rechtliche Verpflichtungen, trifft auch nicht. Und F ist das berühmt-berüchtigte berechtigte Interesse. Das ist das Einzige, was an dieser Stelle möglicherweise greifen könnte. So jetzt mal aus dem Kopf raus. Ich habe das jetzt nicht abschließend bewertet. Ja, deswegen sind natürlich meine Aussagen jetzt hier mit Vorsicht zu genießen. Das berechtigte Interesse, ja, könnte vielleicht gehen, wenn es denn alles sehr eingeschränkt ist und man das ordentlich bewertet. Aber Übermittlung in die USA sehe ich davon nicht gedeckt. Also, sehe ich keine Rechtsgrundlage. Ja. Tesla macht es ja wohl auch aus dem Innenraum teilweise Aufnahmen, sehe ich auch keine Rechtsgrundlage. Tut da was dagegen jemand? Weiß ich tatsächlich nicht. Wir sind für Tesla nicht zuständig. Ich weiß gar nicht, wo die ihren Deutschlandsitz haben auswendig, vielleicht in Brandenburg, weil da das neue Werk entsteht. Haben die überhaupt einen Deutschlandsitz? Weiß ich nicht. Und ansonsten, da ist zuständig, da wo sie ihren Europasitz haben, beziehungsweise die Zuständigkeiten sind folgendermaßen. Die europäische Hauptniederlassung, wo die von einem außereuropäischen Unternehmen ist, da hat die dortige Aufsichtsbehörde die federnde Zuständigkeit. Und das ist häufig in Irland, genau, siehe Chat. Und da gibt es eben Aufsichtsbehörden, die machen Wirtschaftspolitik und dann gibt es eben Aufsichtsbehörden, die machen Datenschutz. Das ist das eine. Und das andere ist, in Deutschland haben wir uns darauf geeinigt, dass wo der Hauptsitz des betreffenden Unternehmens ist, dass sich da auch dann die Behörde für inländische Fragen auch darum primär kümmert, beziehungsweise auch die Kommunikation auf europäischer Ebene übernimmt. Also nehmen wir einfach mal an, es wäre Brandenburg. Ich weiß es jetzt nicht, wo Tesla ist. Dann würden das die Kollegen in Brandenburg entsprechend machen, aber je nachdem auch nur in die Niederlande, war jetzt hier im Chat der Kommentar, dass da der Hauptsitz wohl ist, dann weiterreichen. Ich weiß es in Bezug auf Tesla ehrlich gesagt nicht. So, dann war noch eine Frage, ist bekannt, ob es bereits ein Verfahren gegen Automobilhersteller gibt? Ist mir aktuell jetzt nicht bekannt. Da gibt es ja auch viele Bereiche. Ich weiß, dass es Beratungen gab bei uns im Haus von Automobilherstellern, bin da aber nicht tiefer drin, weil das auch nicht bei uns in der Abteilung angesiedelt ist. Ich weiß nur, dass es da mal was gab. Und dann ist auch immer die Frage, in welchem Bereich die Beratung ist. Ja, also die Unternehmen sind ja auch meistens nicht klein. Aha, okay. Also nochmal Frage im Chat. Das Problem ist, dass bei einer Anfrage an Tesla ich nicht nachweisen kann, dass ich betroffen bin. Also wenn ich eine Anfrage an Tesla stelle, weil ich an einem Tesla vorbeigelaufen bin, dazu müsste ich eine Menge weiterer Informationen preisgeben, auch zu einer dritten Person, dem Besitzer des Fahrzeuges. Alles sehr schwierig. Das ist in der Tat sehr schwierig. Ich sehe hier durchaus auch den Bedarf, dass man sich da nochmal tiefergehend Gedanken drüber macht, auch die Aufsichtsbehörden untereinander. Das wird dauern, wenn da entsprechend etwas auf dem Weg sein sollte oder irgendwann sein wird. Das wird auch der Nachweis wird natürlich schwierig, wenn man also nur an einem Auto vorbeiläuft. Puh. Man kann es einfach mal versuchen und gucken, was Tesla beauskunftet. Ja, das wäre an dieser Stelle die Frage. Ich denke, da haben wir es natürlich mit sehr tiefgreifenden Problemen zu tun, wo man nochmal wirklich schauen muss, was man da alles erlauben darf. Ja, also ich sehe aktuell keine Rücklage dafür. Aber dazu müsste man genauer wissen, was Tesla wirklich macht. Also welche Daten werden jetzt wo ausgewertet und wie übertragen. Ja, also es sind ja sehr viele Varianten denkbar. Also es ist denkbar, dass eine Kamera nur als Bewegungssensor da ist und Alarm schlägt, wenn irgendwie jemand dagegen boxt mit einem anderen Auto. Es ist denkbar, dass weiß der Geier was passiert. Von daher sind pauschale Aussagen da jetzt ein bisschen schwierig an dieser Stelle zu fällen. Okay. Ja, das also nochmal im Chat. Bisher habe ich keinen Tesla-Fahrer gefunden, der eine Anfrage an Tesla selbst stellen will. Man muss auch sagen, dass sowas Aufwand macht. Ne? Also eine gute Anfrage, Artikel 15 Anfrage zu stellen, ist tatsächlich ein bisschen Aufwand. Auf unserer Webseite gibt es ein Muster, das ist relativ knapp gehalten. Das finde ich ist ganz schön, weil es jetzt nicht so ganz ausschweifend ist. Es gibt bei Heise ein Muster nach DSGVO Artikel 15, ein älteres und in der aktuellen CT ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch nochmal ein Muster für Autohersteller und so weiter und Diensteanbieter, entsprechender Dienste. Aber man muss natürlich ganz genau überlegen, welche Frage man stellen will. Wenn ich jetzt einfach nur sage, gib mir alle Daten zu meiner Person, dann ist natürlich die Frage, wie kann man diese Person identifizieren? Oder gibt es Identifikationsmerkmale, über die man diese Person auch nur indirekt identifizieren kann, zum Beispiel Cookie-IDs oder irgendwelche GUIDs oder irgendwelche Hardware-IDs irgendeiner Art. Und wenn man da entsprechende Daten liefern kann, also wenn man zum Beispiel aus einem Gerät ausgelesen hat, hier, das ist die Seriennummer der CPU vom was auch immer Board oder die GUID vom sowieso Gerät oder die Fahrgestellnummer und diese ganzen Identifikationsmerkmale dann raussucht und die dann zu denen Anfragen stellt, dann müsste schon entsprechend beauskunftet werden. Ja? Aber wie das macht natürlich Mühe. Man sollte sich auch für jeden Wert dann überlegen, was man als Antwort erwartet, was man vielleicht selber gemessen hat, was über die Leitung ging und Ähnliches. Genau, also hier noch eine Rückmeldung im Chat. Verantwortlich dafür ist der Verantwortliche. Und als betroffene Person man eigentlich dürfte wahrscheinlich der Halter vom Zeug sein. Also müsste man sich an den Halterfahrzeug sagen, so, geh mal alles raus, was du mir verarbeitest, was du gespeichert hast, was du an den Auftragsverarbeiter gegeben hast. Also, das ist wieder eine Sprachfrage. Hier war jetzt jemand Audio an und wollte vielleicht noch was fragen? Oder war das ein Versehen?
Nee, ich wollte vielleicht kurz was dazu sagen, was Tesla alles abrufen kann. Ich meine, das mit dem Fahrer ist sicher richtig. Der Fahrer kann aufzeichnen. Also, ich weiß das von einem Bekannten, der sein Tesla einsteckt in der Fahrradsteckdose und dann guckt, wer ihm das immer wieder aussteckt. Ja, das heißt, er nimmt es auf, guckt, wer war das. Das ist sicher der Fahrer. Aber was ich für kritischer halte, ist, die Teslas, die verbrauchen im Gegensatz zu den ganzen anderen Autos auch nachts viel Strom. Das heißt, da ist die Batterie 1-2% leerer, weil die da raussuchen, welche Szenen interessant sind, in die USA schicken. Das ist vor allem, um dieses autonome Fahren zu trainieren. Und wenn man in den Machine Learning Communities guckt, dann zeigen die sehr offen, was sie da machen. Zum Beispiel, wenn sie sehen, dass sie Probleme mit runterfallendem Schnee von vorausfahrenden Autos haben, dann fragen die Cloud und kriegen innerhalb von einem Tag 200.000 Szenen weltweit aus allen Jurisdiktionen, um zu sehen, wie runterfallender Schnee bei diesen Straßen aussieht. Ja, das heißt, die gehen da relativ offen damit um, dass die sagen, sie können auf den Knopf drücken und dann wird das, was tagsüber aufgenommen wurde, nachts sozusagen analysiert nach dem aktuellen Muster und in die USA transportiert.
Mhm. Und, ja, ich meine, also ja. Aus Sicht jetzt der reinen Technik hört sich das natürlich sehr interessant und irgendwo nachvollziehbar an. Ne?
Richtig.
Das ist irgendwie, wenn man jetzt sagt, okay, man sieht da jetzt keine Probleme damit, das so zu tun, ist es technisch sicherlich eine interessante Möglichkeit, das so zu tun. Rechtlich ist halt die Frage, was ist die Rechtsgrundlage?
Ja, und die gleiche Technik, die sie natürlich auch machen, um zu sagen, nicht, da fällt Schnee runter oder da ist die Situation, sondern welche Gesichter sind an dir vorbeigelaufen oder andersrum. Dieses Gesicht, hier hast du die biometrischen Daten, wo auf der Welt ist der eigentlich und lässt die Tesla suchen. Das ist genau die gleiche Technik.
Zum Beispiel, aber es betrifft zum einen den Halter des Fahrzeugs. Wird an Tesla in dieser Situation sicherlich auch übermittelt, wo das Fahrzeug gerade gefahren ist, wie schnell etc. Mhm. Und natürlich aber die Bilder vom vorausfahrenden Fahrzeug enthalten dessen Nummernschild. Also auch da haben wir personenbezogene Daten, eventuelle Passanten am Rand. Also, dass wir da keine personenbeziehbaren Daten haben, ist nahezu ausgeschlossen. Und wenn ich jetzt überlege, welche Rechtsgrundlage da in Frage kommt, könnte da gibt es eigentlich kaum eine. Ja? Das Einzige, was denkbar wäre, ist, dass der Gesetzgeber eine Rechtsgrundlage schafft. Was mir jetzt so spontan einfällt, vielleicht müsste man nochmal überlegen, ob es da irgendwas anderes gibt. Ansonsten hätte ich auch so meine Bedenken, ob das überhaupt mit der Rechenschaftspflicht aus Artikel 5 Absatz 2 vereinbar ist, weil ja der Halter als Verantwortlicher nachweisen muss, was dann an Verarbeitungen passiert. Ja, er kann ja auch den vorausfahrenden Fahrer nicht informieren und so weiter. Also da haben wir massive Schwierigkeiten. Ich sehe nicht, dass das irgendwie rechtlich auf einer sauberen Basis möglich ist.
Ja, ja, sehe ich auch so. Deswegen ja, wundert mich ein bisschen, dass nirgends irgendeine Datenschutzbehörde, welcher Art auch immer, da bisher irgendwie aufgefallen ist, sich da drum, ernsthaft drum zu kümmern.
Ja, also ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Man muss in dem Kontext eben überlegen, die Aufsichtsbehörden sind halt personell nicht so ausgestattet, wie es wünschenswert wäre, um alles machen zu können, was man sich so vorstellt. Wir bei uns in der Abteilung sind 6 Personen auf 5,5 Stellen. Ja, also eine halbe Stelle ist unbesetzt. Nein, wir sind eigentlich gerade sogar noch eine andere halbe Stelle, ist in eine andere Abteilung gewandert, bis sie neu besetzt ist. Also sind wir eigentlich gerade nur 5.
Ja, nee, ist auch ganz überhaupt kein Vorwurf an euch, gell?
Nein, das habe ich nicht verstanden. keine Sorge, das habe ich auch nicht verstanden. Sondern ich wollte nur mal einfach mal erklären, wie das zustande kommt. Und dann haben wir tatsächlich die Schwierigkeit auszusortieren, was vom Tagesgeschäft wird wie bearbeitet und was an interessanten Fällen wird bearbeitet. Und das wäre natürlich ein sehr interessanter Fall. In diesem Falle wahrscheinlich nicht für uns, weil ich denke, bei Tesla haben wir gar keine Zuständigkeit. Vielleicht für den Halter, natürlich, wir haben Tesla-Halter bei uns hier, deswegen sind wir vielleicht doch wieder zuständig. Wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn wir uns darum kümmern würden. Aber das geht den anderen Aufsichtsbehörden natürlich ähnlich. Und diese Fälle sind halt aufwendig. Und es ist leider so, und da erwische ich mich selber auch immer wieder dabei, dass man die einfachen Fälle mal schnell wegarbeitet und die schwierigen vor sich hinschiebt. Ja. Da müssen wir auch drüber hinwegkommen. Ja, aber das ist leider ein Stück weit so.
Aber das Schöne an der Stelle bei Tesla wäre ja, dass die Beweise quasi auf dem Tisch liegen. Also wenn man bei Ihnen eben zum Beispiel, was weiß ich, auf YouTube diesen AI Day anguckt oder Ähnliches, dann zeigen die, wie sie eben die ganzen Daten aus den Autos holen und sind stolz drauf, ja, was technisch ja auch korrekt ist, wie du selber gesagt hast, aber
ja, aber es fehlt komplett alles interessant. Ja. Ja, also was man da natürlich machen könnte, man könnte diese Sachen alle sauber sammeln. Also wenn du dich zum Beispiel mit dem Thema mal beschäftigt hast und da eine Beschwerde einreichen willst, eine gute Beschwerde zu formulieren, ist nicht einfach. Ja, also ich kriege ja alle Beschwerden bei uns immer, die für unsere Abteilung sind, und irgendwie 90% ist halt einfach Quatsch. Weil selbst wenn was dahinter steckt, sind sie nicht so formuliert, dass sie gut sind. Also man muss halt eine Beschwerde, sollte man anständig formulieren, dann kann sie auch nicht einfach abgewimmelt werden. Ja? Und sie sollte an die richtige Aufsichtsbehörde gehen. Das ist natürlich auch nochmal die Schwierigkeit. Man kann sich anschauen, wie Max Schrems die Beschwerden formuliert hat. Da sind ein paar ganz ordentliche Formulierungen drin. Also wie Neub als Organisation, die Organisation von Max Schrems, wie die das gemacht haben. Sodass das kam Sponsor, also tatsächlich. Und tatsächlich dann einfach auch Beweise mitliefern, also ganz konkret sagen und so weiter. Und konkret darlegen, wie man selbst betroffen ist, wenn man das kann. Weil wenn man keine Beschwerde hat von niemandem, der selbst betroffen ist, dann wird das als Hinweis zum Tätigwerden von Amts wegen interpretiert und dann im Zweifelsfall auch weggelegt. Ja, was einerseits wichtig und richtig ist, weil wir könnten uns nicht um alles kümmern, das schaffen wir nicht. Wir müssen wirklich selektieren, um welche Sachen wir uns kümmern. Andererseits aber natürlich auch für den Betroffenen unschön sein, wenn er sich einfach nur ungeschickt ausgedrückt hat. Also das so als Tipp an der Stelle. Genau, hier im Chat ist auch nochmal das mit den Auskunftsbegehren, der Artikel über Skoda. Das, was ich da in der CT gelesen habe, die Antwort hat mich ehrlich gesagt auch nicht überzeugt. Also da hätte ich tatsächlich auch mehr erwartet. Wobei natürlich immer die große Frage ist, was tatsächlich wirklich dann gespeichert ist. So, wie kann man das bei einem Auto messen? Da geht es um die Daten von oben, von vorhin, welche Daten darüber fließen. Ja, das ist eine gute Frage. Da müssten vielleicht mal diejenigen, die sich da tiefer mit Auto-Hacking beschäftigt haben, äußern. Es gibt ja diese Schnittstelle, wie heißt sie? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, für Fahrzeuge, so, mit denen die Werkstätten auch Daten auslesen könnten. Also damit könnte man sicherlich Sachen machen. Mit dem IMSI-Catcher könnte man vielleicht auch versuchen, reinzukommen, ja. Dann ist natürlich die Frage, wie gut die Sachen verschlüsselt sind. Also Transportverschlüsselung an der Stelle, Zertifikatspinning etc. Im Zweifelsfall als Aufsichtsbehörde kann man natürlich vom Hersteller ganz genau Infos geben lassen, was passiert. Genau, die OBD-Schnittstelle, die meinte ich. Als jemand, der seit über 20 Jahren nicht mehr Auto gefahren ist, habe ich von diesem ganzen Geraffel nicht wirklich Ahnung, sondern kenne halt jetzt nur die Sachen, die man halt auch öffentlich so irgendwie kennt. Also mit den Sachen könnte man reinschauen, ja, und versuchen rauszufinden, was man da so Schönes findet. So, was haben wir noch an Fragen? Das CT, genau. Ja. Ja, also Kameraaufnahmen von außen. Also was zum Beispiel gehen könnte, wäre natürlich, dass das Fahrzeug selbst eine sehr strenge Auslese macht und tatsächlich nur solche Elemente übermittelt, die Verkehrszeichen enthalten oder sowas. Dann könnte man sich immer noch fragen, ob welche personenbezogenen Daten dann von Dritten oder vom Fahrzeughalter enthalten sind. Da könnte aus datenrechtlicher Sicht vielleicht könnte man irgendwie schaffen, das zu kriegen. Ja, daraus
ja, auch wenn man die Videos sieht, die da sammeln, das sind einfach Videos. Also da ist alles drauf, was da drin ist.
Davon ist erstmal auszugehen. Ich meine, würde ich als auch wollen, erstmal gebe alles restlich aus. Ist ja nachvollziehbar. Dass es nicht geht, ist eigentlich auch nachvollziehbar. Ja. In den USA da ein bisschen anderes Verhältnis als bei uns. Häufig. Ja, das ist einige natürlich der Grund. Jeder für sich kann sich natürlich entscheiden, dass er sich im Fahrzeuginneren zum Beispiel filmen lässt und so weiter und das an den Hersteller übermittelt wird. Aber wenn dann Dritte betroffen sind, wird es schwierig. Ja. Also vom Fahrer kann man eine Einwilligung einholen, ist nicht einfach, weil die Anforderungen an die Einwilligung eigentlich relativ hoch sind, aber von Dritten wird es halt schwierig.
Genau, insbesondere wenn es auch beim Parken ist, was ja der Fall ist. Das heißt, diese Darlegung, dass man selbst betroffen wird, die du vorher gesagt hast, wie hoch sind denn da die Hürden? Also ist man schon betroffen, wenn man sagt, an jedem Tesla, wo man vorbeiläuft, fühlt man sich nicht mehr wohl, weil man nicht weiß, ob die Daten gehen? Ist das eine Betroffenheit oder muss es viel konkreter sein?
Ich würde da auf den ersten Blick tatsächlich eine Betroffenheit annehmen. Wenn ich das jetzt dienstlich kriegen würde, eine solche Frage, dann kommt es dann ganz stark darauf an, habe ich aktuell die Zeit und die Lust, mich mit diesem Falle zu beschäftigen oder habe ich so viele andere Sachen, dass ich sage, die anderen Sachen sind viel wichtiger, also suche ich einen Grund, warum ich mich damit nicht beschäftige. Und dann könnte man zum Beispiel tatsächlich sagen, naja, bitte leg deine Betroffenheit nochmal deutlicher dar. Das wäre oder es bleibt einfach liegen und bleibt liegen und bleibt nochmal liegen. Wobei innerhalb von 3 Monaten ein Beschwerdeführer eine Rückmeldung kriegen muss, schaffen wir auch nicht immer. Das ist dann immer wieder ärgerlich, wenn man es nicht schafft. Aber eine Rückmeldung muss es geben und wenn sie nur lautet, wir haben den Verantwortlichen um Stellungnahme gebeten und so ist die Rückmeldung häufig, weil die Sachen eben dauern. Es passiert häufig eine Briefschaft zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Verantwortlichen, wo halt dann zig Schreiben hin und her gehen, je nachdem, um was es geht natürlich. Ja.
Vielleicht sollte man den Schrems mal kontaktieren, um denen zusätzlich zu seinem Facebook noch einen zweiten großen Gegner, die machen ihm ja offensichtlich Spaß, die großen Gegner zu geben. Weil ich meine, ich sehe das deshalb kritisch, weil da faktisch eigentlich ein weltweites Überwachungsnetz ist. Also wirklich, wenn die keine NSA da jetzt mit rein will oder so, und die Technik ist da. Ich glaube nicht, dass es im Augenblick passiert, aber wenn man wollte, hätte man wahrscheinlich kaum mehr eine Chance, weltweit als Fußgänger nicht gefunden zu werden. Und das ist einfach eine kritische Infrastruktur, meiner Meinung nach. Selbst wenn sie jetzt dafür nicht verwendet wird, aber sie ist halt technisch so jetzt
ja,
da.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr problematisch. Ne? Da sind sehr viele Sachen denkbar und sehr viele Risiken auch einfach denkbar.
Genau.
Verantwortliche müsste für sowas im Vorfeld eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO machen, in der er eben eine Prüfung durchführt, welche Verarbeitungen finden statt, was passiert, welche Risiken sind dort vorhanden und wie kann ich die eindämmen? Das, was auch das Kultusministerium mit Microsoft 365 gemacht hat, dass man da eben dann entsprechende Abhilfemaßnahmen sich überlegt oder überlegt, bestimmte Verarbeitungen sein zu lassen. Ich weiß nicht, ob Tesla da eine vorliegen hat. Eigentlich muss die aber der Verantwortliche vorliegen. Wenn wir jetzt den Fahrzeughalter als den Verantwortlichen sehen, und nicht Tesla, dann müsste der Fahrzeughalter entsprechend zu der Datenschutzfolgenabschätzung haben. Also Tesla müsste ihm ein Muster vorlegen. Das wäre vielleicht nochmal ein Ansatzpunkt, ja, wenn man einen Tesla-Fahrer findet, der einfach mal sagt, liebes Tesla, ich weiß nicht, welche Verarbeitung da stattfindet. Ich will jetzt mal eine Datenschutzfolgenabschätzung haben, weil ich brauche die so als Verantwortlicher. Ich weiß aber jetzt auch nicht auswendig, wen Tesla jetzt hier als Verantwortlichen sieht. Ja? Ich kenne auch deren Datenschutzhinweise an der Stelle nicht. Also das sind viele Fragen. Das ist jetzt alles auch ein bisschen ins Blaue hinein, weil ich jetzt von diesem Thema jetzt keine tiefere Ahnung habe.
Vielleicht hast du einen Kollegen, der einen Tesla fährt und Lust hat drauf, sowas mal zu machen. Weil er A, Ahnung hat, bei euch so mal kurze Dienstwege hat und B, einer wäre, der sozusagen als Verantwortlicher das direkt den Tesla mal machen kann.
Ja, mir fällt jetzt keiner ein. Ich mag es aber auch nicht ausschließen, dass irgendjemand einen Tesla bei uns hat.
Ich habe keinen, also, sonst würde ich mich zur Verfügung stellen.
Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren nicht mehr Auto gefahren. Also also eine Organisation wie Neub wäre tatsächlich mal interessant, da jemanden zu haben, der das mal durchfechtet einfach. Also ich sehe da auch gute Chancen.
Das kann ich mal machen, die kontaktieren. Das mache ich.
Ja. Also diese auch haben auch gerade viel zu tun, aber was man so sieht, ja, und mit dem ganzen Tracking-Zeug und internationalen Datentransfer und so weiter, wobei hier auch wieder internationaler Datentransfer eine Rolle spielt, also das könnte die schon triggern. Mhm. Ja. Okay. Eine Strukturfrage für Feinschmecker. Okay, ja, schieß einfach los, wenn du eine Frage hast. Wir müssen jetzt auch nicht auf dem Autothema uns irgendwie jetzt zieren. Wie gesagt, da habe ich auch am wenigsten Ahnung wahrscheinlich von. Wir können auch gerne andere Themen machen, aber schieß los.
Alles klar. Könnt ihr mich denn hören?
Ja.
Super. Hi Alva, schön, dass du es wieder machst. Die Strukturfrage für Feinschmecker ist wie folgt. Im Koalitionsvertrag steht ja eine Weiterentwicklung der Datenschutzkonferenz, also eine Rechtsgrundlage und vielleicht auch angedacht sind so verbindliche Mehrheitsentscheidungen. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da eventuell auch die Zuständigkeiten ein bisschen besser organisiert über die Bundesrepublik. Ich meine, wir haben ja reichlich Datenschutzbehörden zur Auswahl. Das kann ja auch Vorteile haben. Zum Beispiel, wenn man sagt, die einen machen das, die anderen machen das und können dann auch entsprechend ausgestattet und spezialisiert werden. Hast du da eine Meinung zu oder gibt es da in der Runde der Datenschutzaufsichtsbehörden schon Reaktionen zu?
Also von offiziellen Reaktionen ist mir jetzt erstmal nichts bekannt. Was wir versuchen, ist tatsächlich, dass wir die Kooperationen stärken, weil einfach das viele Sachen zu viel sind, die alleine zu machen. Manche Sachen dauern dadurch zwar auch besonders lange, aber ist im Ergebnis trotzdem sehr fruchtbar und produktiv. Also zum Beispiel die Medienprüfung, die wir letztes Jahr angeleiert haben mit den Verlagen, hat zwar auch alles sehr ewig gedauert und wir sind da auch noch nicht durch, aber die Gruppe, die sich da gebildet hatte, das war sehr produktiv. Aus der Gruppe ist auch dann die neue Orientierungshilfe für Telemedienanbieter, also die was Tracking und TTDSG betrifft, hervorgegangen. Ich denke, das wird immer mehr verstärkt werden. Ansonsten pochen tatsächlich alle ein Stück weit auf ihre Zuständigkeit, was natürlich auch richtig ist. Wir sind halt ein föderal organisierter Staat und da hat man halt überall die kleinen Landesregierungen, die irgendwie die Landesfürsten sind, und die Aufsichtsbehörden sind halt dann auch so, dass sie auf ihre Zuständigkeit pochen. Aber ich denke, wir kommen nicht drum herum, da auch zusammenzuarbeiten. Wie das mit der DSK ausschaut, was im Koalitionsvertrag steht, also inwieweit da mehr bindende gemeinsame Entscheidungen kommen werden, ja, muss man mal schauen. Also es gibt immer wieder auch gemeinsame Entscheidungen, jetzt zum Beispiel die Orientierungshilfe für Telemedienanbieter, also Tracking und Webseiten und so weiter, Apps auf Smartphones. Das hat ziemlich gut geklappt. Also der Entwurf ging irgendwie dann zur Vorabstimmung über den Arbeitskreis in die Häuser rein, wurde gleich gebeten, die Chefs mit einzubeziehen. Das haben irgendwie alle gemacht und dann konnte das dann auch relativ schnell noch vor Weihnachten verabschiedet werden. Also man kommt schon zu gemeinsamen Ergebnissen. Ja, es gibt natürlich auch Punkte, wo die Entscheidungen sehr knapp sind. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich selber bin jetzt in den Arbeitsgruppen vertreten, aber halt jetzt nicht in der Chefrunde, also wo die FDIs selbst sitzen. Deswegen ist immer ein bisschen schwer von außen zu beurteilen, wie gut die sich einigen können. Ja, aber ich denke, wenn man das inhaltlich gut vorbereitet, geht das schon. Gut, das war die Feinschmecker-Frage. Ich weiß nicht, war das eine Antwort? Okay. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Habe ich irgendwas übersehen oder sowas? Also, wenn jemand noch irgendwelche Fragen hat, egal ob es jetzt eine spezielle Feinschmecker-Frage ist oder irgendwie was ganz Banales, einfach gerne losschießen.
Sieht nicht so aus, oder?
Sieht nicht so aus, dann sind wir auch zufrieden.
Nein, nur ein Lob in Anführungszeichen.
Dann freut mich natürlich immer.
Würde ich sagen, wir lassen es für heute gut sein, oder?
Ich schaue nochmal meine Kamera und winke.
Alba, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die interessante Zusammenfassung.
Ein bisschen improvisiert, weil ich mal viel zu spät angefangen habe vorzubereiten.
Ja, dann hat man es wenigstens noch frisch im Kopf.
Ja, das ist eine gute Ausrede, genau.
Genau, dann würde ich auch sagen, vielen Dank an alle, die mit dabei waren, Fragen gestellt haben. Ja, danke euch allen. Noch einen schönen RC3 und dann bis wann auch immer.
Ebenso, tschüss und bis wann auch immer.
Tschüss. Ciao.